stehen wir am Rande eines nuklearen Kriegs. Als der Ukraine-Krieg begann, war das die große Befürchtung und nach wie vor ist die Gefahr einer Eskalation mit nuklearen Mitteln im Hinterkopf vieler, wenn es zum Beispiel um die Frage geht, wie weit der Westen und damit auch Deutschland und Europa die Ukraine unterstützen kann und darf. Doch nicht nur Russland hat Atomwaffen, auch Pakistan und Indien zum Beispiel und dort fanden vor kurzem sehr ernste Gefechte statt. Die Frage auch da wieder, droht ein nuklearer Schlagabtausch um die Region Kaschmir, um die geht es nämlich. Um diese Frage und die Hintergründe des Konflikts der beiden Atommächte geht es in der heutigen Folge. Hallo, mein Name ist Dominik Holl, ich arbeite für die Union-Stiftung und ich darf Sie herzlich zur neuen Folge von Politik International begrüßen. Zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Saarbrücken, dem Deutsch-Amerikanischen Institut Saarland und dem Deutschen Orient-Institut in Berlin schauen wir alle zwei Wochen auf ein globales Thema. Diese Woche spreche ich mit Dr. Adrian Haag, Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Neu-Delhi in Indien. Wir blicken auf den Terroranschlag in der Region Kaschmir und die Folgen, die zu einer zeitweiligen Eskalation zwischen den beiden Ländern Pakistan und Indien geführt haben. Vorher aber noch der Blick um die Welt. Die Friedensbemühungen um die Ukraine werden stärker. Neben den europäischen Regierungschefs um Friedrich Merz und Keir Starmer sowie dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron werden nun auch Stimmen aus anderen Teilen der Welt lauter, dass es endlich zu einem Frieden kommt. Brasiliens Staatschef Lula will auf Putin einwirken und Ukraines Präsident Selenskyj will mit dem neuen Papst Leo XIV. Sprechen. Selenskyj und Putin haben sich Mitte Mai in der Türkei getroffen, um über einen Frieden zu sprechen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge war das Ergebnis der Gespräche noch offen. US-Präsident Donald Trump flog vergangene Woche in den Nahen Osten und erntete Lob und Kritik. Kritik gab es an einem Geschenk Katars, ein Flugzeug im Wert von 400 Millionen US-Dollar, das die neue Präsidentenmaschine werden könnte, wurde als offene Korruption kritisiert. Lob gab es dagegen für die Aufhebung amerikanischer Sanktionen gegen Syrien. Mit dessen neuen Staatschef wollte sich Trump auf seiner Reise treffen. In Mali, wo bis 2023 noch deutsche Soldaten stationiert waren, hat die Militärregierung ihre Macht gefestigt. Alle politischen Parteien wurden aufgelöst und Militärchef Assimi Goïta soll zudem Präsident werden. Ohne eine Wahl oder andere Legitimation für eine Amtszeit von 5 Jahren. Nach 2 Putschen hatte Goïta die Macht im Land übernommen. Daraufhin wurde die Blauhelm-Mission der UN in Mali vorzeitig beendet. Und vom afrikanischen Mali nun nach Indien und Pakistan. Diese Woche schauen wir auf einen Konflikt, der schon seit Jahren schwelt und jetzt zu eskalieren drohte. Pakistan, Indien und die Region Kaschmir. Darüber spreche ich heute und ich freue mich, aus Indien Dr. Adrian Haag zu begrüßen, den Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Neu-Delhi, der mir über Zoom zugeschaltet ist. Hallo Herr Dr. Haag, schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
Sehr gerne, sehr gerne.
Ja, Herr Dr. Haag, bevor wir über die aktuellen Ereignisse sprechen, lassen Sie uns doch zunächst einmal die Hintergründe klären. Indien und Pakistan, die haben beide eine gemeinsame Vergangenheit, die sie vereint und gleichzeitig trennt. Können Sie uns ganz kurz einen historischen Überblick geben darüber, wie diese beiden Länder entstanden sind und wo in dieser Entstehungsgeschichte auch schon direkt die Konflikte mit angelegt sind?
Ja, sehr gerne. Ich mache das natürlich im Schnelldurchlauf. Ist es so, dass wir gemeinhin ja von Indien sprechen, unabhängig davon, ob wir die ehemalige Kolonie Indien oder die heutige Republik Indien meinen. Die britische Kolonie Indien umfasste aber sehr viel mehr Länder als das heutige Indien und damit auch ein sehr viel größeres Gebiet. 1947 wurde dann diese Kolonie unabhängig und man stand letztendlich vor der Frage, in was für einen Staat man die Kolonie überführt. Ein Ansatz, den es gab, war es, ein Indien für alle zu schaffen. Das war der Ansatz von Mahatma Gandhi, den wir alle kennen, also einen säkularen Staat zu schaffen, der mehr oder weniger das gesamte Gebiet von British Indien einschließen sollte. Es war nun aber so zu der Zeit bereits, dass wir keine religiöse Homogenität hatten. Das heißt also, es gab einen nennenswerten Bevölkerungsanteil an Muslimen, die aber bei weitem nicht die Bevölkerungsmehrheit stellten. Und diese wiederum verfolgten einen gegenläufigen Ansatz, nämlich dass sie einen Staat für die Moslems gründen wollten. Also letztendlich war das der Ansatz, Indien anhand religiöser Trennlinien zu teilen. Und am Ende des Tages kann man sagen, und da werden sich die Geister scheiden, dass die Briten den Weg des geringsten Widerstandes gegangen sind und letztendlich dann eine Teilung des Landes vorgenommen haben, die dann das Indien, also die Republik Indien, wie wir sie heute kennen, hervorgebracht hat, sowie den zweiten Staat Pakistan, der zum Zeitpunkt der Teilung noch aus Ost- und Westpakistan bestand, wobei wir seit 1971 noch Bangladesch haben. Das hieß früher also Ostpakistan und war ebenfalls von Islamabad aus regiert. Und das ist der Status quo bis heute, wenn Sie so wollen. Also wir haben den säkular konstituierten Staat, das ist die Republik Indien und die Islamische Republik Pakistan.
Okay, also so viel zum Hintergrund, wie die Länder entstanden sind. Also es ging von Anfang an um Religion, die die beiden Länder getrennt hat, beziehungsweise die das britische Mandatsgebiet Indien dann getrennt hat und geteilt wurde. Jetzt geht es aber auch um diese Region Kaschmir. Und die beiden Länder haben schon seit ihrer Gründung im Prinzip um diese Region gekämpft. Warum hat man denn in diesem Falle die Briten diesen Konflikt eben nicht vorab vermeiden können? Sie sagten, die Briten sind den Weg des geringsten Widerstands gegangen, um da möglichst schnell Frieden zu schaffen. Das haben sie ja offensichtlich nicht geschafft. Also was hat es mit dieser Region Kaschmir auf sich? Und warum konnten die Briten es nicht verhindern, dass es um diese Region direkt Konflikte gab?
Auch hier wieder mag es Kontroversen darum geben, wer am Ende die Schuld an der Ausgangslage trägt. Ich würde das gar nicht so sehr bei den Briten selbst verorten. Lord Mountbatten, der damit beauftragt war, Indien in die Unabhängigkeit zu überführen, hätte diesen Prozess wahrscheinlich sehr viel geordneter vonstatten gehen lassen können. Es war letztendlich so, dass Indien für unabhängig erklärt wurde und dann erst zwei Tage später der Teilungsplan der Briten veröffentlicht wurde. Und das Ganze lief sozusagen nicht so wirklich von oben nach unten ab. Also es war letztendlich so, dass die Briten einen Vorschlag gemacht haben und dass Indien oder das britische Indien in viele Fürstentümer fragmentiert war. Und es war letztendlich so, dass diese Fürstentümer dann in den einen oder den anderen Staat sich eingegliedert haben oder eingegliedert wurden, um es mal so auszudrücken. Und das Ganze, also die gesamte Teilung, ging mit unheimlichem menschlichem Leid einher. Es kam zu millionenfachen Fluchtbewegungen, zu Vertreibungen und zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Also die Zahlen, wie viele Menschen vertrieben und getötet wurden, die variieren sehr stark, aber es geht in die Millionen. Und sie hatten dann, also im Norden beider Länder, das Fürstentum Kaschmir, das schon damals nicht ganz genau umrissene Grenzen hatten. Wir reden von einer Gebirgsregion. Und der damalige Fürst entschied sich dafür, Teil von Indien zu werden. Das akzeptierte Pakistan seinerzeit nicht und versuchte da dann gewaltsam sich das Gebiet einzueignen. Indien hat dann seinerseits sein Militär entsandt. Und das Ergebnis war letztendlich die Teilung, wie wir sie heute kennen. Also es gab immer wieder Grenzverschiebungen. Doch man kann letztendlich sagen, dass die Zerteilung des Gebietes in Kaschmir zu einem pakistanisch kontrollierten und einem indisch kontrollierten, die ist Ergebnis von Kriegen.
Okay, das heißt aber, wenn ich das richtig verstanden habe, dieses Fürstentum Kaschmir gibt es als einheitliche Entität gar nicht mehr, sondern das ist getrennt und wird jeweils von einem der beiden großen Staaten verwaltet, kontrolliert. Welche Bedeutung hat denn diese Region für diese beiden Länder? Geht es da wirklich nur einfach um Grenzen, um Territorium oder geht es da auch noch um andere Dinge?
Ich glaube, wir müssen einmal einen genaueren Blick in die Region werfen, die wir Kaschmir nennen. Man würde auch Jammu und Kaschmir sagen. Und wenn Sie da auf die Karte schauen, dann sehen Sie an der Topografie, dass wir einen tiefer gelegenen und einen höher gelegenen Teil haben. Der höher gelegenen Teil, in dessen Zentrum die Stadt Leh steht, LEH geschrieben, den nennt man Ladakh. Dieser Bereich, der heute zu Indien gehört, der ist eigentlich aus dieser ganzen Diskussion etwas ausgeklammert. Der ist sehr dünn besiedelt im Hochgebirge. Die Menschen dort sind Buddhisten und hat eigentlich mit dem tiefer gelegenen Konflikt in Jammu und Kaschmir wenig zu tun. In dem Rest von diesem Gebiet haben wir jetzt einen Teil, der von Pakistan kontrolliert wird und einen, der von Indien kontrolliert wird. Einerseits handelt es sich da natürlich um ein Siedlungsgebiet von Menschen, aber auch um einen Bereich, wo viele wichtige Flüsse, allen voran der Indus, aus dem Himalaya herauskommt. Und der Indus ist letztendlich der Fluss, der einmal von Nord nach Süd Pakistan umzieht. Das heißt, aus Sicht von Pakistan ist das in der Hinsicht ein strategisch sehr, sehr wichtiges Gebiet. Und parallel dazu haben wir natürlich auch noch einen religiösen Konflikt. Kaschmir hat, oder sagen wir so, diesen Teil von Kaschmir, auf den wir uns beziehen, hat mehrheitlich muslimische Bevölkerung, weshalb Pakistan daraus auch einen Anspruch ableitet.
Okay, also es geht natürlich wieder um die Religion, es geht dann aber auch um Geostrategie. Bleiben wir mal bei der Religion. Es geht ja um Pakistan, das islamisch ist, muslimisch, und es geht gegen Indien. Sie haben vorhin gesagt, es ist säkular konstituiert, aber wenn man so die Schlagzeilen liest, dann hört man eher, ja, es geht um das muslimische Pakistan gegen das hinduistische Indien. Und wenn man sich die internationalen Schlagzeilen der letzten Monate angeschaut hat, dann taucht dieser Konflikt zwischen Islam und Hinduismus auch immer wieder innerhalb Indiens auf, wo dann Moscheen zerstört werden teilweise. Also dieser Konflikt Islam, Hinduismus ist in Indien selbst auch sehr groß. Können Sie das vielleicht genauer erklären? Welche Rolle spielt denn dieser Religionskonflikt innerhalb Indiens zunächst und wie politisch ist er auch?
Also vielleicht fangen wir einmal bei den Begriffsklärungen an. Also Pakistan ist dezidiert eine islamische Republik, so wie es einige gibt. Iran wäre jetzt noch ein anderes Beispiel. Indien ist als säkularer Staat konstituiert, nicht säkular im französischen Sinne, aber es bedeutet, dass der Hinduismus keine Staatsreligion oder ähnliches ist. Das war sozusagen das Gründungskonzept von Gandhi seinerzeit. Indien wird aber von einer Partei regiert, also die auch Narendra Modi angehört, die, sage ich mal, einen hinduistischen Markenkern hat. Wenn man jetzt die Religion aus diesem Konflikt in Kaschmir ganz rausrechnen würde, wäre das sicherlich falsch, aber es ist, sage ich mal, nicht eindimensional nur ein religiöser Konflikt. Jetzt muss man einmal die Konfliktlinie zwischen Hindus und Muslimen auf ganz Indien runterbrechen. Da ist es so, dass wir vor der britischen Kolonialzeit ja das sogenannte Mogulreich haben. Und aus Sicht von der hinduistischen Bevölkerungsmehrheit war das eine Form der Kolonialisierung. Das wird im europäischen Kontext nicht als solche behandelt, aber in der Eigenwahrnehmung der hinduistischen Bevölkerungsmehrheit war es so. Das heißt also, es kamen fremde muslimische Herrscher in das Land, die letztendlich sich das Land untertan gemacht haben. Es gelang aber nicht, sozusagen die ganze Bevölkerung zum Islam konvertieren zu lassen, sondern man hatte dann eine Situation, in der ungefähr ein Viertel von British Indian dann Muslime waren und der Rest blieb hinduistisch oder auch buddhistisch oder gehörte der Sikh-Religion an oder auch christlich. Und dieser Konflikt weht letztendlich nach. Und der ist auch nicht rein religiös, sondern hat auch natürlich wieder mit Machtstrukturen zu tun. Denn als die Briten nach Indien kamen, haben sie nicht von heute auf morgen die Macht übernommen, sondern das war ein langer Prozess, in dem sie das Mogulreich immer weiter ausgehöhlt haben und letztendlich mit der muslimischen Herrscherelite auch Arrangements gefunden haben, die Kolonie zu regieren. Das heißt, mit der Unabhängigkeit wurde auch eine Machtstruktur aufgebrochen, in der die Moslems über den Hindus standen. Und die Teilung in ein hinduistisches Land und wo die Bevölkerung mehrheitlich hinduistisch ist und eins, wo sie muslimisch ist, war in der Konzeption der Teilung eigentlich die Lösung dieses Konflikts, dass sozusagen beide ihren Staat haben. Was nun aber geschehen ist, ist, dass der Anteil der Hindus in Pakistan stark zurückging auf, ich glaube, heute unter 2%, während wir umgekehrt immer noch ungefähr ein Fünftel der indischen Bevölkerung haben, die Muslime sind. Das heißt also, diese Teilung hat oder dieser Bevölkerungsaustausch hat letztendlich nur in eine Richtung stattgefunden. Und sie haben in Indien eine fragmentierte Situation. Also es gibt Spannungen zwischen den Religionen, aber man muss sich auch da natürlich die Größe Indiens vor Augen führen. Also wir reden von Nord nach Süd, von Ost nach West, ungefähr von jeweils 3000 Kilometern, also ungefähr der Strecke Berlin-Jerusalem und von 1400 Millionen Menschen. Es gibt Bundesstaaten, die sind so groß wie Deutschland, Frankreich und Polen zusammen. Also es wäre jetzt schwierig zu sagen, die Situation ist so oder so, die kann sich regional ganz unterschiedlich darstellen. Was wir jetzt in diesem Zusammenhang gesehen haben, ist in Kaschmir, dass es sich dezidiert um islamistischen Terrorismus oder um klassischen Dschihadismus handelt. Okay. Also hier können wir auf jeden Fall eine religiöse Komponente sehen.
Auf den Terroranschlag kommen wir gleich zu sprechen. Sie haben jetzt eben noch gesagt, dass in Pakistan selbst der Bevölkerungsanteil der Hindus relativ gering ist. Das heißt, diese Konflikte, die wir in der Republik Indien sehen, auch historisch bis heute, gibt es die in Pakistan auch ähnlicherweise oder ist das wirklich eine islamistische Republik? Das heißt, es gibt eine Staatsreligion und Religion ist von oben diktiert und es gibt sozusagen keine Konflikte innerhalb der Gesellschaft, weil sie eben nicht so offen ist.
Ja, ich bin eigentlich sozusagen für Indien oder mit Indien betraut und kann jetzt natürlich über Pakistan selbst oder interne in Pakistan weniger fundiert Aussagen treffen. Aber sie haben natürlich diese Heterogenität in der Bevölkerung nicht wirklich. Mhm. Ne? Also für Pakistan stellt sich die Frage eigentlich gar nicht. Für Bangladesch, wo der Anteil anderer Religionen noch mal deutlich größer ist, ist das noch mal ein anderer Fall. Ne?
Okay. Dann kommen wir jetzt mal zu dem, was in den letzten Wochen passiert ist und warum wir überhaupt über Pakistan, Indien und über die Region Kaschmir sprechen. Was war denn der Ausschlag für die Kampfhandlungen, die wir in den letzten Wochen zwischen Pakistan und Indien gesehen haben?
Der ausschlaggebende Punkt waren die Terroranschläge oder der Terroranschlag in Kaschmir 2 Wochen zuvor. Mhm. Und wenn man so will, war der Militärschlag Indiens eine direkte Reaktion darauf.
Was war das denn für eine Terrorgruppe? Also Sie haben gesagt, das war ein dschihadistischer Anschlag, aber wer sind die Leute? War das ISIS? War das Al-Qaida? Wer waren die? Und was genau wollten die eigentlich und haben sie dann auch am Ende gemacht?
Beginnen wir erstmal, also die Gruppen, die in Kaschmir operieren, geben sich in der Regel säkulare Namen. Ich glaube, diesmal ist es Resistance Front, um letztendlich den Anschein von lokalen Freiheitskämpfern vermitteln zu können. Das ist aber letztendlich ein Ableger von Lashkar al-Islam, Lashkar al-Taiba, die von Pakistan heraus operieren, obwohl sie offiziell verboten sind dort. Und das Narrativ, dass es sich um eine lokale Freiheitsgruppe gehandelt haben mag, das können Sie mit Blick auf den Terroranschlag eigentlich schon da widerlegen. Denn in Kaschmir selbst würde es nicht an indischen Sicherheitskräften mangeln, gegen die man Anschläge verüben könnte, wenn man also eine lokale Gruppe wäre. Das Anschlagsziel war letztendlich ein Ort, der, wenn Sie so wollen, das Aushängeschild des Tourismus in Kaschmir ist. Also das ist der Ort, den Sie in der Regel auf Postkarten finden, der als Schweiz Asiens beworben wird. Und dort hat man sich einen Outdoor-Spielplatz als Anschlagsziel ausgesucht und ganz gezielt Touristen umgebracht. Und dort, nach allem, was wir wissen, auch Muslime und Nicht-Muslime selektiert.
Okay. Man hat selektiert, und wen hat man angegriffen? Muslime oder Nicht-Muslime?
Nicht-Muslime. 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 Es gab ein muslimisches Opfer, das sich gewehrt hat. Und der Mann war, nach allem, was man weiß, dort für Ponyreiten, also hat dort Ponyreiten angeboten. Da sehen Sie auch, um was für einen Ort sich das da gehandelt hat. Ja. Jetzt können Sie daraus auch schon die Zielsetzung des Anschlages ablesen. Also der Zeitpunkt war der Beginn der Hauptsaison für den Tourismus in Kaschmir. Und der Tourismus hat eine hohe politische Bedeutung, weil in Kaschmir haben sie große wirtschaftliche Probleme, eine hohe Arbeitslosigkeit, noch höhere Jugendarbeitslosigkeit. Und die politische Stabilisierung funktioniert natürlich nur, wenn die Leute eine wirtschaftliche Perspektive haben. Und das sollte der Tourismus sein, nach der Planung der indischen Zentralregierung. Das hätte einen weiteren Effekt gehabt, denn dadurch wären die Leute vor Ort natürlich wirtschaftlich mit dem Rest Indiens sehr stark verflochten gewesen, weil dann ihre wirtschaftliche Existenz auch von Touristen aus den anderen Teilen Indiens abgehangen hätte.
Okay.
Und ich war selbst letztes Jahr noch in Srinagar, und da sehen Sie, dass dort in den letzten Jahren viel investiert wurde. Ja, also die meisten Hotels da sind neu oder noch im Bau befindlich. Also der Tourismus, das war das Konzept für diese Region, um sie wirtschaftlich zu stabilisieren und damit politisch in Indien zu integrieren. Durch den Anschlag auf dieses Touristenziel hat man das letztendlich sehr erfolgreich unterbinden können.
Ja, also was waren denn die Ziele? Waren die einfach lokal, dass man gesagt hat, es gefällt ihnen nicht, dass da jetzt so viel investiert wird, dass sich die Region derart verändert oder dann eben so abhängig macht von Indien? Ging es um größere Strategien oder ging es um Religion? Ja. Was war das Ziel oder was ist das erklärte Ziel dieser Gruppe?
Das ist sozusagen das unerklärte Ziel, dass, wenn Sie schauen, was hat Pakistan oder auch die, oder gleich, also Pakistan hat kein Interesse daran, dass Kaschmir sich als Teil Indiens begreift und in den indischen Gesamtstaat integriert wird. Und die politische Integration wäre mit der wirtschaftlichen Integration Hand in Hand gegangen, weil, wie gesagt, wenn man sozusagen den Tourismus neben der Landwirtschaft als zweites großes Standbein für die Bevölkerung vor Ort hätte etablieren können, dann wäre die Bevölkerung vor Ort letztlich ein Wirtschaftsmodell gebunden, was nur funktioniert, wenn es A, stabil und sicher ist, und B, wenn man Teil Indiens ist. Und Das ist sozusagen gleichbedeutend mit dem gegenläufigen Interesse Pakistans. Das heißt also, umso stabiler und wirtschaftlich prosperierender die Region unter der Regierung Indiens ist, umso schwieriger ist es natürlich auch für Pakistan, den Anspruch aufrechtzuerhalten. Und deshalb hat man also ein vordergründiges Interesse daran, die Region zu destabilisieren. Und das war ja auch das, was ich eingangs meinte. Wenn es jetzt so wäre, dass wir es mit einer lokalen Gruppe zu tun hätten, die ein unabhängiges Kaschmir anstreben würde, dann wäre es ja völlig kontraproduktiv, der heimischen Bevölkerung die wirtschaftliche Grundlage im wahrsten Sinne des Wortes zu zerschießen.
Ja. Jetzt sagen Sie, das Ziel ist es, quasi von der einen Seite Stabilität zu schaffen, der anderen Seite die Stabilität zu zerstören oder zu untergraben. Ich habe in einem Artikel gelesen, da hat ein Bewohner der Region geschildert, dass es an der Grenze zwischen eben indisch kontrolliertem Kaschmir und dem pakistanischen Gebiet immer wieder Gefechte gebe. Also man sei es gewohnt, dass da immer mal wieder geschossen wird. Ist der Konflikt, den wir jetzt sehen, also wie stabil ist diese Region denn überhaupt? Ist das immer heiß und ist nun aktuell nur einfach ein bisschen lauter? Das heißt, es ist immer so eine gewisse Instabilität? Oder ist das jetzt wirklich eine ganz andere Dimension der Instabilität, die dieser Terroranschlag hervorgerufen hat?
Ja, tatsächlich ist es so, dass das ja gerade der Ansatz der Regierung in Indien war, zu sagen, alles ist stabil, alles ist sicher, es gibt keine Probleme mehr. Mhm. Und jetzt können die Touristen kommen. Genau das war ja das war ja die indische Policy. Und das hat man jetzt mit diesem Anschlag natürlich, dem hat man völlig das Fundament weggerissen.
Ja, aber das eine ist ja die Aussage zu sagen, okay, es gibt keine Probleme mehr, aber wie stimmt das, wenn dieser Bewohner sagt, es gibt immer wieder Gefechte? Also
ja, ist das genau, das ist mich genau der Knackpunkt. Da war viel Wunschdenken dabei. Ja, also das heißt, noch einmal, wir reden über ein großes Gebiet im Gebirge. Jetzt ist es so, da kann überall, da können überall hier und da mal Schusswechsel stattfinden. Und gleichzeitig können sie 200 Kilometer weiter problemlos Familienurlaub machen. Mhm. Ja, das ist ja, sage ich mal, im europäischen Kontext letztendlich auch nicht immer so viel anders. Ja, also die Krim ist umkämpft und trotzdem können sie an anderen Küsten des Schwarzen Meeres haben sie Touristenstrände. Ja.
Ja. Ja.
Also das eine schließt das andere, wie gesagt, sozusagen nicht aus. Was natürlich auf der einen Seite ein bisschen ambitioniert war, war zu sagen, jetzt ist alles sicher und jetzt können wir den Tourismus hochskalieren. Genau das ist sozusagen die letzten Jahre geschehen. Da war, wie gesagt, auch viel Wunschdenken dabei. Und auf der anderen Seite war das natürlich auch eine sehr perfide Strategie. Also auf der indischen Seite die Leute erstmal in Hotels investieren lassen und in Sicherheit wiegen und dann mit so einem grausamen Anschlag alles wieder umzureißen. Ne?
Ja. Zoomen wir mal ein bisschen heraus von diesen Ereignissen, die auf der lokalen Ebene stattgefunden haben, dann zwischen den beiden Ländern. Welche Rolle spielt denn die internationale Gemeinschaft? Oder anders gefragt, welche Länder stehen denn auf wessen Seite und was kann das für eine mögliche Eskalation oder Deeskalation für diesen Krieg bedeuten?
Ja, es ist letztendlich ein Konflikt mit vergleichsweise wenig Beteiligung von außen. Sie können aber sagen, dass China ist der größte Ausrüster des pakistanischen Militärs. Das heißt also, China ist auf der Seite Pakistan an vorderster Stelle zu nennen. Ebenso aber auch die Türkei und der Iran. Auf indischer Seite haben sie in der Intensität eigentlich keinen direkten Verbündeten. Indien bezieht Rüstungsgüter aus Russland, Frankreich, Israel, aber auch den USA.
Okay, das heißt, das sind so ein bisschen die Player. Also China auf der einen Seite, Sie haben jetzt die USA genannt. Donald Trump hat ja auch gesagt, er will zwischen den beiden vermitteln. Könnte es denn, und das ist jetzt ja reine Spekulation, aber könnte das so auch eine gewisse Art Stellvertreterkrieg möglicherweise werden, wenn man sagt, okay, China und die USA tragen ihre Konflikte, welche Art auch immer, dann vielleicht auf ja, in der Region Kaschmir aus?
Aus meiner Sicht nicht, weil sie haben, dafür ist das Feld einfach zu fragmentiert. Ich meine, sie hätten auf Wladimir Putin hat Indien auch seine uneingeschränkte Solidarität bekundet. Mhm. Und wie gesagt, Russland, die meisten indischen Waffensysteme sind noch immer aus Russland. Und sie haben da also eine, sage ich mal, eine bunte Mischung aus Staaten, die eine oder andere Seite in größerer oder kleinerer Intensität unterstützen. Also China hat sicherlich nochmal einen Sonderstatus, weil auch China an der anderen Seite Kaschmirs Gebietsansprüche erhebt, gegenüber Indien, und weil natürlich auch Belt and Road Projekte in diesem Bereich verlaufen. Ja? Also Pakistan ist aus chinesischer Sicht für den Belt and Road Ansatz also auch ein sehr wichtiges Land.
Ich hatte es ja eingangs gesagt, dass viele Angst haben oder dass auch immer wieder in den Nachrichtenmeldungen unterschwellig die Angst vor einem nuklearen Krieg mitschwang. Beide Länder, Pakistan und Indien, sind Atommächte. Könnte sich denn dieser Konflikt um Kaschmir, aktuell ist ja wieder eine Waffenruhe, das heißt im Moment ist es ruhig, aber könnte das durchaus sich hochschaukeln zu einer nuklearen Eskalation?
Ja, da ich in Neu-Delhi wohne, hoffe ich das aus Eigeninteresse nicht. Es war aber in der Vergangenheit immer so, dass Indien und Pakistan, sage ich mal, in der Lage waren, Krieg zu führen, ohne diese nuklear zu eskalieren. Und es ist eigentlich auch nicht üblich, mit Nuklearwaffen zu drohen, anders als das bei Russland der Fall ist. Von daher würde ich dieses Risiko als relativ gering einstufen. Es gäbe ja auch noch einen Zwischenschritt. Also wir haben jetzt einen regional begrenzten Konflikt erlebt. Die Grenze zwischen Indien und Pakistan ist ja noch sehr viel größer.
Ja.
Ja, aber die Kämpfe blieben auf Kaschmir und benachbarte Bundesstaaten begrenzt. Ja. Das heißt also, sage ich mal, zwischen einem regionalen Konflikt und einem Atomkrieg würde noch ein vollständiger konventioneller Krieg stehen. Okay. Aber auch den hat man sozusagen nicht eskalieren lassen, oder bis dahin hat man es nicht eskalieren lassen.
Ja, okay. Sie haben gerade gesagt, Sie sitzen in Neu-Delhi in Indien. Wie blickt denn die Bevölkerung dort auf den Konflikt? Was haben Sie auf den Straßen so mitbekommen in den letzten Tagen und Wochen?
Ja, das begann natürlich mit den Terroranschlägen. Das heißt also, dass diese Terroranschläge der erste Schock waren für die Inder. Man muss sich das natürlich so vorstellen, dass es gibt viel Videomaterial von diesen Anschlägen. Also da gibt es zahlreiche Handyvideos von. Und es war auch so, dass die Terroristen ja nur Männer erschossen haben. Das heißt, sie hatten in den Tagen nach den Anschlägen hier in den Nachrichten eigentlich immer eine Frau, die erzählt hat, wie ihr Ehemann auf der Hochzeitsreise hingerichtet wurde. Kinder, die erzählt wurden, wie der Vater vor ihren Augen erschossen wurde. Das hat natürlich die Gemüter sehr erhitzt. Und dann hatten sie für diesen Militärschlag auch eine breite gesellschaftliche Unterstützung. Also es gab jetzt keine nennenswerten Stimmen oder so, die da darauf gewirkt haben, von einem Militärschlag abzusehen.
Okay.
Und das ging auch über Parteien hinweg. Das heißt also, auch die Opposition hatte Modi da Rückendeckung dafür gegeben. Und ich habe also auch in den Tagen vor dem Militärschlag teilweise auch von Muslimen gehört, die also für einen harten Gegenschlag waren.
Okay, das heißt, es ging vor allen Dingen um eine Antwort auf diese Terrorgruppe oder auf diesen Terroranschlag und dass man sich gegen diesen Terror wehrt. Darum ging es vor allem, da war die Bevölkerung geschlossen dahinter.
Genau, also die Frage ist ja letztendlich, oder das eine ist ja ein Aspekt, den wir gar nicht mehr so sehr, oder über den man immer ungern spricht, aber das eine ist natürlich Rache.
Ja.
Ganz klassisch, dass man sich für diese Tat auch, dass man dafür auch Vergeltung übt. Das andere ist aber natürlich, wie kann man das unterbinden? Weil der Terror bedroht ja ganz Indien. Also 2008 hatten wir große Anschläge in Mumbai. Das ist weit über 1000 Kilometer entfernt von Kaschmir, ja. Das heißt also, für die indische Bevölkerung stellt sich ganz direkt die Frage, wie schützt mich die Regierung vor solchen Anschlägen? Und das, was wir jetzt erlebt haben und was jetzt auch das Neue ist, dass die neue Gangart der indischen Regierung ist es, auf Terroranschläge mit konventionellen Militärschlägen zu reagieren. Mhm. Und damit die Intention verbunden, dass dadurch die Terroranschläge unterbleiben.
Wie sieht es denn auf der anderen Seite aus? Also ich will jetzt gar nicht darüber spekulieren, ob das Lösung ist, die zielführend ist oder nicht. Das können wir, glaube ich, nicht beantworten. Aber wie sieht es denn auf der anderen Seite in Pakistan aus? Dort hat man einerseits tote Zivilisten beklagt, auf der anderen Seite zeigen die Pakistanis, wenn man ins Netz guckt, auch eine Art schwarzen Humor angesichts der Kämpfe. Es gab in den sozialen Medien zahlreiche Memes, die sich darüber lustig gemacht haben, dass Indien es geschafft hat, die zerstrittenen politischen Parteien Pakistans plötzlich vereint zu sehen. Also nimmt man den Konflikt dort gar nicht so ernst? Ist man vielleicht sogar auch in Anführungszeichen, es klingt vielleicht jetzt etwas morbide angesichts toter Zivilisten, aber ist man vielleicht auch froh, dass Indien da etwas gegen diese Terrorgruppen macht, die ja, wie Sie gesagt haben, verboten sind im Land? Also wie wird aus pakistanischer Sicht auf diesen Konflikt jetzt geblickt?
Ja, das sprechen Sie genau schon einen richtigen Punkt an. Also in Pakistan haben wir die Situation, dass wir eine Melange haben aus einer politischen Klasse, die mehr oder weniger ein Anhängsel des Militärs ist. Mhm. Und das wiederum ist eng verwoben mit islamistischen Terrorgruppen.
Okay.
Und die eigentliche Herrschaft geht vom pakistanischen Sicherheitsapparat aus. Dieser ist in der Bevölkerung letztendlich nicht mit einem großen Rückhalt versehen, weil es dem Land ja auch wirtschaftlich nicht gut geht. Und der Konflikt mit Indien ist halt ein optimales Bindemittel. Das heißt also, solange der Konflikt schwelt und immer auch dann, wenn er, sag ich mal, hoch eskaliert, versammelt sich natürlich die pakistanische Gesellschaft hinter ihrem Militär. Mhm. Also es ist von jeher so, dass menschliche Gruppen auch durch gemeinsame Feindbilder zusammengehalten werden.
Ja. Ja.
Und mir hat das mal ein indischer Sicherheitsexperte so auf den Punkt gebracht, Pakistan wird von drei Dingen zusammengehalten. Das ist Cricket, Islam und Indien. Und,
also Sport, Religion und der Feind.
Genau. Und und deshalb ist es auch so, dass die Pakistaner natürlich da auch ein bisschen so einen Drahtseilakt haben. Also einerseits haben sie kein Interesse daran, dass sich die Lage in Kaschmir stabilisiert. Sie haben auch kein Interesse daran, dass sich die Beziehungen zu Indien verbessern. Okay. Sie haben gleichzeitig natürlich aber auch kein Interesse an einem großen Krieg mit einem vielfach größeren Nachbarn. Ja.
Klingt sehr kompliziert und sehr komplex und natürlich auch innenpolitisch sehr schwierig aus pakistanischer Sicht. Ohne jetzt die Analyse in Pakistan noch tiefer zu gehen, schauen wir mal nach vorne. Was glauben Sie denn, wie wird sich denn dieser Konflikt weiterentwickeln? Wird die Waffenruhe, die aktuell in Kraft ist, wird sie halten? Und wie kann es denn überhaupt möglich sein, langfristig Frieden in der Region Kaschmir zu finden? Sie sagen eigentlich, na, die pakistanische Regierung eben wegen der komplexen Hintergründe will das gar nicht wirklich. Indien versucht natürlich Kaschmir zu stabilisieren. Also wie kann man in dieser Region Frieden schaffen? Ist das überhaupt möglich?
Ja, vielleicht mal Licht und Schatten. Also fangen wir mal an mit dem Schatten. Das Konzept der indischen Regierung, dem von ihm kontrollierten Teil Kaschmirs wirtschaftlich zu entwickeln und politisch zu stabilisieren, ist jetzt erstmal zurückgeworfen. Also wir werden jetzt sehen, ob sich der Tourismus davon erholen wird, aber ich glaube, man kann sagen, diese Saison ist wahrscheinlich erst einmal gelaufen. Es gibt auf beiden Seiten auch kein Interesse daran, die Beziehungen insgesamt zu verbessern. Das sehe ich zumindest nicht. In Pakistan aus den genannten Gründen, in Indien wäre die Stimmung in der Bevölkerung aktuell auch noch dagegen.
Okay.
Jetzt aber vielleicht auch zum Licht. Also wie wäre denn dieser Krieg in Europa verlaufen? Also in Europa hätte der nicht einige Tage gedauert, sondern in Europa hätten wir sofort einen groß angelegten Krieg auf ganzer Front gehabt. Und wir hätten jetzt die Situation, dass wenn das europäische Länder wären, dass die jetzt um ganz Kaschmir kämpfen würden, bis einer das gesamte Gebiet erobert hätte. Hier haben wir die Situation, dass entgegen aller Erwartungen man in kürzester Zeit in der Lage war, sich auf einen Waffenstillstand zu einigen. Und das heißt also, auch von indischer Seite gab es einerseits nicht den Anspruch, ganz Kaschmir zu erobern, und es gab auch nicht den Anspruch, einen Regime-Change in Pakistan herbeizuführen.
Ja.
Sondern letztendlich war, so kann man das interpretieren, dass jetzt der Militärschlag, der zeigen sollte, man meint es ernst, dass das mit den Terroranschlägen aufhören muss. Und nachdem man dieses Signal gesetzt hat, hat man davon abgesehen, weitere militärische Ziele zu verfolgen. Das zeigt ja schon, dass wir hier eine große, große, große Bereitschaft haben, nicht zu eskalieren. Und wäre das eine zweigeteilte Antwort auf Ihre Frage. In Kaschmir selbst werden wir wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit eine komplexe Situation haben. Aber die große Eskalation zwischen den Atommächten Indien und Pakistan ist ausgeblieben.
Herr Dr. Haag, vielen, vielen Dank, dass Sie uns den
Sehr
Konflikt
gerne.
Um die Region Kaschmir und die Beziehungen zwischen Pakistan und Indien erklärt und erläutert haben. Wir sind auf jeden Fall jetzt wesentlich schlauer und können das besser einordnen. Und ja, wir hoffen natürlich für die Menschen auch in der Region, dass es dort weiter friedlich bleibt, und beobachten das weiterhin. Herzlichen Dank Ihnen. Ja. Alles Gute nach Neu-Delhi.
Vielleicht, wenn ich noch einen Satz sagen
darf. Ja, gerne.
Also ich habe selber auch schon da Urlaub gemacht. Und ich kann es weiterempfehlen. Also in Leh haben sie ein wunderschönes Hochgebirge mit tibetischen Klöstern. In Srinagar haben sie eine malerische Landschaft. Also ich kann allen Ihren Zuschauern raten, schreiben Sie sich auf die Liste, warten Sie ein paar Jahre ab und dann gucken wir mal, ob sich das politisch alles gut entwickelt. Und wenn das der Fall ist, kommen Sie vorbei, machen Sie 2 Wochen Urlaub dort.
Also Reisetipps gibt es auch noch. Deswegen hoffen wir umso mehr, dass es natürlich in der Region friedlich bleibt, weil Es ist nicht nur schön, dort Urlaub zu machen, sondern es hilft natürlich auch den Menschen vor Ort, wenn sie dann ein Einkommen haben, durch den Tourismus. Herzlichen Dank, Herr Dr. Haag. Alles Gute Ihnen, nach Neu-Delhi und vielen Dank für das Gespräch.